Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Am Sonntag wird in Sachsen gewählt. Über die Sorgen der Unternehmen dort Judith Borowski von der Nomos Glashütte.
Für unser Geschäft ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Standort Sachsen und damit auch der Standort Deutschland nicht beschädigt werden, denn aus einiger Distanz ist Sachsen auch einfach nur Deutschland und Made in Germany ist in Gefahr, weil wenn dann erstmal die Nazis, sag ich mal, mit erhobener Rechter durch die Straßen laufen und dann eben auch durch die Medien, dann kratzt das am Image auch aller, die hier in Deutschland Dinge produzieren und verkaufen wollen.
Über die Lage der sächsischen Wirtschaft und deren Sorgen mehr in dieser Sendung, in der wir auch über den Versuch Argentiniens berichten, wieder an Geld zu kommen und über die neuen Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt und die Frage, ob hier schon erste Bremsspuren wegen der abgeschwächten Konjunktur zu sehen sind. Zunächst aber schalten wir in den Handelsplatz nach Frankfurt am Main zu meiner Kollegin Claudia Wehrle. Manchmal ist die Politik ja doch ein wichtiger Faktor an den Börsen. Es gibt gute Nachrichten aus Italien, eine neue Regierung, und schlechte aus Großbritannien. Der kalte Brexit rückt näher. Wie wird das alles bei Ihnen, Frau Wehrle, bewertet und eingeordnet?
Ja, dass der DAX mehr als 1% im Plus ist aktuell, steht er bei 11.835 Punkten. Das hängt mit der Regierungsbildung in Italien zusammen. Noch deutlicher ist das Plus an der Mailänder Börse. Da haben wir zeitweise 2% höher beim Index. Dazu passt, dass die Kurse italienischer Staatsanleihen deutlich gestiegen sind. Die Rendite zehnjähriger Anleihen auf neuem Rekordtief. Das alles in der Hoffnung, dass die neue Regierungsmannschaft in Italien bald steht, dass die neue Regierung einen europafreundlichen Kurs einschlagen wird. Ja, und wenn wir nach Großbritannien schauen, sie sagen, dass der kalte Brexit rückt näher beim britischen Pfund. Da haben wir zuletzt schon deswegen deutliche Schwankungen gesehen.
Wir wollen das Ganze noch etwas vertiefen. Was wiegt denn für die Entwicklung in Europa schwerer? Ein gemäßigtes Italien, immerhin Mitglied der Eurozone, oder ein unberechenbares Großbritannien, möglicherweise außerhalb der EU? Immerhin ja aber trotzdem einer der wichtigsten Märkte in Europa.
Es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle, in dem sich Anleger momentan befinden. Darüber möchte ich jetzt mit David Kohl sprechen. Er ist der Chefvolkswirt bei der Privatbank Julius Baer für den Bereich Deutschland. Herr Kohl, schauen wir zunächst nach Italien. Der Staatspräsident hat den bisherigen Ministerpräsidenten mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Neuwahlen scheinen damit erst einmal zumindest vom Tisch. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Naja, eine gewisse Stabilität in der Politik tut dann auch der italienischen Wirtschaft ganz gut. Also von daher gute Nachricht von dieser Seite. Immer die große Frage, mit was erkauft man sich das? Ist das jetzt vielleicht eine neue Regierung, die unsinnige Dinge macht? Und da haben wir nicht so viel in dem Programm. Da kann man vielleicht davon ausgehen, sie wird langsam, beständig vielleicht die eine oder andere Reform angehen. Aber die großen Kosten von diesem Kompromiss der beiden Parteien sehen wir derzeit nicht. Also eine gute Entwicklung.
Was soll denn anders, was soll besser werden in Italien?
Es ist vielleicht eher die Stimmung, die man gegenüber Europa hier vor sich herträgt. Das ist hilfreich, denn der unmittelbarste Zusammenhang zwischen italienischer Regierung und Wirtschaft ist dann immer wieder über den Finanzmarkt, nämlich über die Zinsentwicklung für italienische Staatsanleihen. Wenn hier Angst herrscht bei den Anlegern, dann schlägt das natürlich auch der Wirtschaft negativ zu Buche. Und genau darum geht es, wie verhält man sich zu Brüssel? Wie verhandelt man über das Budget, was ja ansteht jetzt im Oktober? Wie verhandelt man über die möglichen Einsparungen, die man erbringen muss? Müssen die wirklich so groß sein? Und wenn man hier einen konzilianten Kurs gegenüber Brüssel fährt, dann so die Hoffnung, dann sind die Finanzmärkte beruhigt. Und wenn die Finanzmärkte beruhigt sind, dann kann Italien, gerade die Wirtschaft natürlich, das tut ja ganz gut, wenn man eben nicht diese hohen Zinsen zahlen muss, die es sonst in Europa gar nicht gibt.
Ja, schauen wir nach Großbritannien. Dort geht es momentan hoch her. Boris Johnson will das Parlament in Zwangsurlaub schicken. Es gibt Proteste durch ganz viele verschiedene Bereiche. Wie bewerten Sie das, was da gerade in Großbritannien passiert?
Naja, das hatte sich ja schon abgezeichnet, dass diese ganze Brexit-Geschichte eben die Gesellschaft tief spaltet, das Parlament tief spaltet und dann auch vielleicht die konservative Partei tief spaltet. Und jetzt auch noch Parlament, also die Legislative und die Exekutive tief spaltet. Und Boris Johnson nimmt halt alle Mittel, die ihm die Verfassung zur Verfügung steht, und versucht hier, dass die Exekutive dominiert. Das muss man erst mal festhalten. Und natürlich ist das beunruhigend. Und man muss sich fragen, das dient wahrscheinlich eher der Politik von Boris Johnson nach vorne hin, sowohl in den Verhandlungen oder möglichen Nachverhandlungen gegenüber der EU, als auch natürlich in der möglichen Neuwahl und der politischen Positionierung innerhalb Großbritanniens.
Was glauben Sie, wie geht das aus in Großbritannien?
Ja, wir glauben, dass man hier wirklich auf den Brexit versucht zu vollziehen. Ja. Und Boris Johnson hat sich natürlich mit diesem Schritt jetzt in eine sehr gute Verhandlungsposition gegenüber Europa gebracht. Denn die Alternativen sind harter Brexit, dann gibt es eben diesen Backstop nicht, diesen Rückfall auf die EU-Mitgliedschaft, wenn man hier nicht zu einem Kompromiss zwischen der irischen Grenze kommt. Oder es gibt ihn eben, wenn die EU klein beigibt. Das heißt, man hat sich hier eine gute Position erarbeitet. Wir glauben trotzdem, dass wohl das Parlament noch darauf hinwirken wird, in den letzten Metern diesen Brexit zu verschieben. Das ist wahrscheinlicher, als wir diesen harten Brexit erleben werden.
Das sagt David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Ja, vielen Dank auch aus Köln an Herrn Kohl und Frau Wehrle. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch auf einige Werte gucken. Südzucker kommt etwas unter die Räder. Woran liegt das?
Ja, die Aktien 1,7% im Minus. Die Zuckerpreise sind im Keller. Die Produzenten bekommen das nur allzu deutlich zu spüren. Südzucker will sparen, will mehrere Werke schließen, Arbeitsplätze abbauen. Dass es soweit kommt, hat unter anderem mit der Liberalisierung des Zuckermarktes zu tun. Seit langem schon geben die Aktien von Südzucker nach. Nun haben sich Analysten geäußert, Anleger sollten sich in Geduld üben, abwarten, bis die beschlossenen Maßnahmen auch Wirkung zeigen.
Und die Anleger üben sich aber nicht in Geduld bei der Optikerkette Fielmann, oder?
Ja, die Aktien 0,3% im Minus. Fielmann will expandieren, will sich weitere Märkte erschließen, Zukäufe tätigen. Erst Mitte August hatte Fielmann angekündigt, zum 1. September die Mehrheit an dem slowenischen Optiker Klarus übernehmen zu wollen. Was an der Börse gerne gehört ist, wenn ein Unternehmen seine Jahresprognose bestätigt, Gewinne schreibt, aber wie gesagt, heute die Aktien kein klarer Trend.
Über die italienischen Staatsanleihen haben wir schon gesprochen. Wir gucken noch auf die deutschen, auf den Euro, und der Goldpreis markiert in Euro ein Rekordhoch, oder?
Ja, die Umlaufrendite, damit fange ich an, von minus 0,7 auf minus 0,69% gestiegen. Die Feinunze weiterhin teuer, in Euro ein Rekordhoch. Im Dollar 1.536,53 Dollar. Und der Euro wird aktuell mit 1,1074 Dollar gehandelt.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und nun kommen wir zu einem Land, das schon oft Thema an den Börsen und auch in Frankfurt war, nämlich Argentinien. Das Land will sich mit einer Umschuldung finanziell Luft verschaffen. Verhandlungen mit Inhabern von Staatsanleihen und dem Internationalen Währungsfonds kündigte Argentinien jetzt an. Aus Buenos Aires, Ivo Maruschik.
Trotz millionenschwerer Stützkäufe der Zentralbank verliert der argentinische Peso gegenüber Dollar und Euro immer mehr an Wert. In einem Monat hat die argentinische Währung 34% abgewertet. Daraufhin musste der neue Wirtschaftsminister Lacunza erst seit einer Woche im Amt drohende Zahlungsengpässe einräumen. Denn trotz hoher Zinsen kauft praktisch niemand mehr die kurzfristigen Staatsanleihen Argentiniens. Deswegen strebt die Regierung eine Umschuldung an. Unter anderem will sie mit dem Internationalen Währungsfonds über einen Zahlungsaufschub verhandeln. Der Fonds hatte Argentinien mit 57 Milliarden Dollar den größten Kredit seiner Geschichte gewährt. Doch Präsident Macri hat nach heutigem Stand kaum noch Chancen, die im Oktober anstehende Wahl zu gewinnen. Sein Gegner Alberto Fernandez führt mit komfortablem Vorsprung, doch ihm trauen die Märkte nicht zu, Argentinien aus der Wirtschaftskrise zu führen. Das liegt vor allem daran, dass die frühere Präsidentin Cristina Kirchner Fernandez auf den Schild gehoben hatte und selbst als Vizepräsidentin kandidiert. Sie hatte Argentinien in ihrer Regierungszeit abgeschottet und Statistiken fälschen lassen.
Ivo Maruschik. Und vom fernen Lateinamerika kommen wir wieder nach Deutschland. Am Sonntag wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Dresden hat sich zu einem Zentrum für die Chipindustrie hochgearbeitet. In Leipzig erweitert der Autobauer Porsche sein Werk zum wiederholten Male. Frage an unsere Korrespondentin Nadine Lindner, die ich in unserem Studio in Dresden ansprechen kann. Wie geht's denn dem Wirtschaftsstandort Sachsen?
Also die kurze Antwort dazu lautet gut, aber, und die etwas längere Antwort lautet, dass die Arbeitslosigkeit zum Beispiel auf 5,4% liegt, um jetzt einige Zahlen zu nennen. Das ist eine positive Entwicklung, wenn man sie mit dem Vorjahr vergleicht. Da waren es noch 5,8% Arbeitslose hier im Freistaat. Das Baugewerbe hat hohe Kapazitätsauslastung, zum Beispiel für den Wohnungsbau. Aber auch im Dienstleistungsgewerbe, wenn man auf die Immobilien, Gesundheitswirtschaft oder auch Freizeitindustrie schaut, dort steht man auf einem Hoch. Und die Zahlen der IHK aus dem Februar belegen auch, dass hier keine Rezession in Sicht ist. Ein etwas schwächeres Wachstum zwar, aber immer noch besser als der Bundestrend. Soweit zu den positiven Nachrichten, dann kommt das große Aber, und das hat Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden nochmal beschrieben, und er hat gesagt, nun ja, die Stimmung, die ist schlechter als die Lage, denn wichtige Branchen in Sachsen, die stehen vor großen Umwälzungen. Zentral in Sachsen ist der Automobilbau, aber auch in Chemnitz zum Beispiel Maschinenbau, Halbleiter in Dresden und die Energiewirtschaft, und da fällt das Stichwort Braunkohle zum Beispiel für die Lausitz, da sind es 25 direkt oder indirekt an der Braunkohle hängen. Zwei Reviere in Sachsen, und dort ruht jetzt natürlich mit dem Strukturwandelgesetz die Hoffnung auf bessere Infrastruktur, die dann auch die Region deutlich attraktiver machen soll. Aber es hängen auch noch große Fragezeichen dran.
Sie haben es eingangs gesagt, es gibt weniger Arbeitslose. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat jetzt gesagt, man brauche eine Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland sogar. Warum?
Ja, das ist ganz interessant. Wenn man sich die großen Städte Leipzig, Dresden, Chemnitz anschaut, da hat man positive Tendenzen, auch an Zuzug. Aber Blick auf das Land offenbart, dass viele Arbeitnehmer in Rente gehen. Wenn man sich zum Beispiel den Vogtlandkreis mal anschaut, das liegt in Südwestsachsen an der Grenze zu Bayern, da gab es jetzt Daten der Arbeitsagentur, und demnach geht innerhalb der kommenden Dekade, das heißt in den nächsten 10 Jahren, jeder vierte Beschäftigte dort im Vogtlandkreis in Rente. Das heißt, man sieht, auf welchen Fachkräftemangel man dort zusteuert, vor allem verschärft auftretend in den ländlichen Regionen. Michael Kretschmer hat sich jetzt für Zuwanderung ausgeschrieben. Er hat aber auch in einem Interview mit der Welt am Sonntag nochmal das so ein bisschen eingefangen, hat gesagt, nun ja, für Ostdeutsche sei das durchaus auch gewöhnungsbedürftig, weil man habe ja lange Zeit Erfahrung mit hoher Arbeitslosigkeit und Abwanderung gemacht. Und auch Joachim Ragnitz vom IFO-Institut, der weist nochmal darauf hin, dass es quasi eine doppelte Integrationsleistung jetzt gäbe, die man vollbringen muss. Für Zuwanderer ist Ostdeutschland nicht so attraktiv aus verschiedenen Gründen, aus politischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und innerhalb von Sachsen gibt es auch Vorbehalte gegen Zuwanderer. Das heißt, da müsse auf beiden Seiten dann noch deutlich was geschehen.
Vielleicht dann da noch einen kurzen Satz zur AfD. Wie verhalten sich die sächsischen Unternehmen?
Ja, das ist ganz interessant, weil man zwei Entwicklungen sieht. Man sieht, dass sich Unternehmen deutlich stärker auch gegen Nationalismus, gegen patriotische Töne profitieren. Zum Beispiel auch das Unternehmen FIT, die Spülmittel herstellen in Zittau, die haben ein Friedensfest gegen das Neonazi-Festival in Ostritz unterstützt. Über das Engagement von Lomos Glashütte, dem Uhrenhersteller, ist ja schon viel gesprochen worden. Aber es gibt zum Beispiel auch sächsische Firmen, die Großspender an die AfD sind. Zum Beispiel eine Baufirma aus Bautzen. Und da sieht man meiner Ansicht nach, dass sich die Firmen jetzt auf beiden Seiten dann etwas stärker auch positionieren.
Nadine Lindner aus Dresden über den Wirtschaftsstandort Sachsen, 4 Tage vor der Landtagswahl. Vielen Dank. Und so wie in Sachsen Fachkräfte gesucht werden, gibt es auch weiter in ganz Deutschland einen Bedarf, allerdings immer weniger in den besonders konjunkturabhängigen Branchen wie dem Auto- oder Maschinenbau. Denn so robust der Arbeitsmarkt insgesamt immer noch ist, die ersten Bremsspuren sind doch bereits erkennbar. Wolfram Welzer über die neuen Zahlen zum Arbeitsmarkt in Deutschland.
Wie es um den deutschen Arbeitsmarkt steht, lässt sich am ehesten an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ablesen. Sie stieg bis zur Sommerpause auf 33,4 Millionen und lag damit noch einmal um 500.000 höher als vor einem Jahr, wie der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, berichtete.
Wir waren mal bei mehr Jahresabstand bei 750.000, aber das ist immer noch eine ordentliche Zahl, was den Arbeitsplatzzuwachs angeht. Das Beschäftigungswachstum hält damit an, aber hat etwas an Schwung verloren.
Es wird also trotz der aktuellen Konjunkturschwäche noch immer Beschäftigung aufgebaut, während gleichzeitig bereits etwas mehr Menschen arbeitslos werden. Um 44.000 stieg die Zahl der Arbeitslosen im August bundesweit auf jetzt gut 2,3 Millionen. Noch sind das etwas weniger als im Vorjahr, aber der Abstand zum August 2018 beträgt nur noch 31.000. Ähnlich die Situation bei der Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die zum Stichtag Mitte des Monats krank waren oder in Maßnahmen der Arbeitsagenturen und Jobcenter.
Im August belief sie sich auf 3.203.000. Das waren 29.000 weniger als vor einem Jahr. Und wenn Sie die 31.000 Arbeitslosigkeit mit den 29.000 Unterbeschäftigung vergleichen, sehen Sie, dass die Lage am Arbeitsmarkt immer noch durch eine gute Beschäftigungssituation und durch Maßnahmeeintritte induziert ist.
Die Bundesagentur hätte aber die nötigen Milliarden auf der hohen Kante, um entsprechende Programme aufzulegen. Vor allem über Kurzarbeit wird in den letzten Monaten viel diskutiert. Sie stieg, vor allem in der Automobilbranche.
Wir haben 45.000 Menschen in Kurzarbeit. Wir haben eine steigende Zahl von Anzeigen und Anträgen. Wir hatten vor der Finanzmarktkrise immer 100.000 Menschen in Kurzarbeit im Jahresschnitt. Wir sehen an dem Frühindikator Kurzarbeit zurzeit nicht, dass es ganz schwer wird.
Und so zeigt sich Detlef Scheele weiter optimistisch, dass der Arbeitsmarkt zwar nicht mehr so boomt wie zuletzt, aber doch robust bleibt, trotz der Krisensymptome in der Weltwirtschaft. Und auf den Brexit reagiert der BA-Chef sogar noch mit Humor.
Fragen Sie mal Herrn Johnson. Der muss das beantworten, der hat sich das ausgedacht, wir nicht. Die Lage ist so, dass das Außenhandelsvolumen mit dem Vereinigten Königreich begrenzt ist. Also das Ganze ist höchst unschön, kann man gar nicht anders sagen. Wir gehen aber mit Blick auf den Arbeitsmarkt eher vom Problem bei den Tätern aus in Großbritannien als bei uns.
Ein besonderes Anliegen seit Beginn seiner Amtszeit in Nürnberg war dem früheren Hamburger Sozialsenator Scheele der sogenannte soziale Arbeitsmarkt. Die Große Koalition hat dafür 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Seit Anfang des Jahres übernehmen die Jobcenter die vollen Kosten für die Beschäftigung von Menschen, die länger als 6 Jahre arbeitslos sind. Etwa 25.000 Menschen sind seit Beginn des Jahres in den Genuss dieser Regelung gekommen, zog Scheele heute eine erste Bilanz.
Wolfram Welzer zu den neuen Zahlen zum Arbeitsmarkt. Und der ist auch angewiesen auf tüchtige Auszubildende. Viele junge Menschen beginnen jetzt ihre Ausbildung und damit einen neuen Lebensabschnitt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund untersucht regelmäßig die Ausbildungsbedingungen in Deutschland. Und da geht es diesmal ums Digitale. Lisa Splanemann aus Berlin.
Nur rund die Hälfte der Auszubildenden fühlt sich im Umgang mit digitalen Technologien vorbereitet. Das zeigen Studienergebnisse vom Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hanack fordert deshalb, das betriebliche Ausbildungspersonal müsse besser qualifiziert sein. Außerdem solle der Digitalpakt von Bund und Ländern auch in Berufsschulen umgesetzt werden. Ein weiteres Problem: Nur ein Drittel der befragten Azubis beurteilt die digitale Ausstattung ihrer Berufsschule als gut oder sehr gut. Der DGB sieht an dieser Stelle großen Handlungsbedarf. Der Ausbildungsreport zeigt außerdem, nach wie vor müssen viele Azubis Überstunden machen und ausbildungsfremde Tätigkeiten übernehmen. Die Zahl der zufriedenen Auszubildenden ist erstmals unter die 70%-Marke gefallen. Das betreffe vor allem Köche, Hotelfachleute und Azubis in Teilen des Handwerks. Die Abbruchquoten sind hier besonders hoch. Arbeitgeber haben es schwer, die Ausbildungsstellen zu besetzen.
Lisa Splanemann berichtete aus Berlin. Angesichts wachsender sozialer Ungleichheit sieht der Paritätische Gesamtverband den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hahn.
Der Verband hat heute sein Jahresgutachten vorgestellt und bemängelt eine tiefer werdende Kluft zwischen Arm und Reich. Der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes, Rolf Rosenbrock, forderte eine neue soziale Sicherheitspolitik.
Neben dem Ausbau der sozialen Infrastruktur in der Fläche ist die Stärkung individueller Rechte ein wesentlicher Beitrag dazu. Bausteine einer sozialen Sicherheitspolitik aus unserer Sicht: erstens eine existenzsichernde Kindergrundsicherung, zweitens höhere Leistungen für junge Menschen in Ausbildung und Studium, drittens ein Mindestlohn, der auch im Alter vor Armut schützt, also deutlich oberhalb von 12 Euro.
Zur Gegenfinanzierung schlägt der Paritätische Gesamtverband einen Kurswechsel in der Steuerpolitik vor. Eine Vermögenssteuer, wie von der SPD gefordert, könne dabei allenfalls ein erster Schritt sein. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die mittelständischen Unternehmen im Abschwung entlasten. Dazu stellte er heute in Hannover Eckpunkte einer Mittelstandsstrategie vor. Kernstück sei die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, so der Minister.
Ein mittelständischer Unternehmer, der heute aus dem Familienvermögen 20 Millionen Euro investiert in eine Investition, die sich über 10, 15, manchmal sogar 20 Jahre rentieren soll, der möchte wissen, wie die Rahmenbedingungen in diesen 15 bis 20 Jahren sind. Für Sozialabgaben, für steuerliche Belastungen und auch natürlich für Energiekosten. Und deshalb müssen wir versuchen, diese Gewissheiten zu geben.
Altmaier will die steuerliche Belastung der Mittelständler reduzieren. Außerdem sollten die Sozialabgaben langfristig unter 40% gehalten werden. Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im zweiten Quartal dieses Jahres deutlich höhere Bruttogehälter bezogen als 2018. Der durchschnittliche Wert war 3,8% höher, so das Statistische Bundesamt. Ohne tarifvertraglich vereinbarte Sonderzahlungen hätte die Steigerung noch bei 2,9% gelegen. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise nur um 1,6%. Die Bruttogehälter legten also auch real zu. Chinesische Fahrräder sollen in Europa auch künftig nicht zu Dumpingpreisen auf den Markt kommen. Die EU-Kommission beschloss, die geltenden Strafzölle von bis zu 48,5% um 5 Jahre zu verlängern. Betroffen seien auch Räder, die über Indonesien, Malaysia, Sri Lanka oder andere Länder ihren Weg nach Europa finden. Die sogenannten Anti-Dumping-Maßnahmen wurden schon 1993 eingeführt und seither mehrmals verlängert.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Werden die vom Bundeskabinett gebilligten Milliardenhilfen den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen wirklich helfen? Viele Kommentatoren sind sich da nicht sicher.
Für die Neue Osnabrücker Zeitung ist es natürlich kein Zufall, dass das Kabinett die Hilfen gerade jetzt gebilligt hat. Schließlich wird am Sonntag in Brandenburg und Sachsen gewählt. Skepsis bleibt jedoch geboten, denn wirtschaftliche Strukturen zu verändern und neue Jobs zu schaffen, ist eine komplexe Aufgabe. Da ist es mehr als ein Schönheitsfehler, dass Strukturhilfen schon verkündet werden, bevor das Gesetz zum Kohleausstieg überhaupt beschlossen ist. So bleibt ein wenig vertrauenserweckendes Spiel auf Zeit, bis nach den Landtagswahlen. Grundsätzlich positiv wertet die Tageszeitung Taz aus Berlin den Beschluss. Die Fördermilliarden sind ein gutes, wenngleich arg spätes Zeichen für die Menschen in den Kohleregionen, dass der Staat ihre Probleme sieht und wild entschlossen ist, ihnen durch künftige schwere Zeiten zu helfen. Natürlich hat Grünen-Chefin Baerbock recht mit ihrer Kritik an der Ungleichzeitigkeit der einzelnen Gesetze. Trotzdem ist das Milliardenpaket eine gute Idee. Die Menschen brauchen mehr als Fahrradwege und lauschige Heimatstuben. Sie brauchen Jobs, eine Zukunft für sich und ihre Familie. Die Leipziger Volkszeitung erklärt: Vom Kohleausstieg sind allein in der Lausitz bis zu 10.000 Jobs betroffen. Hinzu kommt in etwa die gleiche Größenordnung an Beschäftigten, die indirekt mit dem Revier verbunden sind. Dass in dem Gesetzentwurf nun Verpflichtungen zur Ansiedlung von Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen sowie Investitionen in Straßen- und Schienennetze verankert sind, ist zwar gut, es löst aber das Grundproblem nicht, den Wegfall von Arbeitsplätzen vor allem in der Produktion. Die jüngsten Ereignisse in London sorgen auch in den Wirtschaftsredaktionen für Unruhe. Ein Brexit-Schock Ende Oktober könnte ganz Europa in eine Rezession schicken, warnt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Will man das wirklich riskieren? Um den gordischen Knoten zu durchschlagen, sollte auch die EU sich bewegen und einen Kompromiss anbieten, wie ihn das Institut für Weltwirtschaft vorgeschlagen hat. Räumte man London ein Kündigungsrecht für den Backstop mit einer Frist von 2 Jahren ein, könnte das die Chancen auf einen Deal sprunghaft erhöhen. Es wäre tragisch, wenn Europa und Großbritannien es nicht schafften, eine Einigung zu erzielen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Weitere Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen heute gibt es dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr, dann mit Silke Hane am Mikrofon. Und Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer. Ein Thema dann das Problemquartier in Köln auf dem Ebertplatz und es geht um einen Pflegeskandal in Mecklenburg-Vorpommern, wo es harte Strafen für eine Heimbetreiberin gibt.